Challenger Corner. Der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Es sind schon wieder ein paar Wochen vergangen seit der letzten Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Es gilt, ein paar Turniere aufzuarbeiten, die es in den letzten Wochen gab und die vor allen Dingen in der Nachwoche von den US Open, allerdings auch in der zweiten Woche der US Open, mit großen Namen glänzten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Hallo Andreas.
Wir wollen ja immer so ein bisschen das Geschehen unterhalb der ATP-Tour dann beleuchten. Und wir haben es immer mal wieder mit ja so diesen Journeymen zu tun, die weitgereisten Challenger-Spieler. Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, waren sehr viele, entweder ehemalige oder noch Spitzenspieler, die sich auf den Challengern versucht haben. Das kommt natürlich zum einen deswegen, weil es gut besetzte oder insgesamt gute Turniere waren, die dort angeboten worden sind. Auf der anderen Seite dann natürlich auch, dass es in der Davis Cup-Woche kein einziges ATP-Turnier gab. Das war etwas, was den Organisatoren entgegenkam und natürlich auch den Spielern so ein bisschen, um Spielpraxis zu sammeln.
Ganz genau. Wir können jetzt eigentlich sagen, dass die zweite Woche US Open richtig gut besetzt war mit einigen Turnieren. Da werden wir gleich drüber sprechen. In Cassis vor allem und eben in Genua. Und jetzt auch in der Woche, wo die ATP ja mehr oder weniger pausiert hat, weil eben die Davis Cup Partien anstanden und da ja vollgepackt war mit Challenger Turnieren, waren insgesamt 6 Turniere, die in dieser Woche dann eben stattgefunden haben.
Insgesamt 6 Turniere haben stattgefunden und wir wollen uns um 4 Turniere kümmern, die in den letzten zwei Wochen stattgefunden haben, in der zweiten US Open Woche und in der Woche danach. Und wir fangen an mit einem Turnier in Frankreich, in Cassis. Und das hatte mal so einen richtig großen Zugpferd am Start. Jo-Wilfried Tsonga hatte, nachdem er früh ausgeschieden war bei den US Open, sich entschieden, ein bisschen Spielpraxis zu sammeln. Und er ist nach Cassis gereist und er hatte dort insgesamt ein sehr tolles Turnier angeführt, beziehungsweise sehr gut besetztes Turnier angeführt. Er war an 1 gesetzt, Quentin Monté war an 2 gesetzt, Malek Djaziri, Sergej Stachowski waren von der, ich sag jetzt mal, Challenger-Prominenz dabei, auch Michael Humer war da mit dabei, der Challenger-Shooting-Stars der letten Wochen, Emil Roussevuori war dabei aus Finnland, Lukas Rosol war dabei. Das konnte sich schon sehr sehen lassen, das Turnier.
War ein absoluter Glücksfall für die Organisatoren, kann man sagen. Ein Turnier in Frankreich. Die 2 Top-Gesetzten sind die Local Heroes gewesen mit Tsonga und Moutet, beide mit einer Wildcard in das Turnier gekommen. Dazu eine Mischung mit auch einigen jungen Namen, die vielleicht noch in den nächsten Jahren dann auch für die eine oder andere gute Ergebnisse da auch sorgen können. Und eine runde Geschichte fürs Turnier. Ich glaube, die konnten sich richtig freuen.
Ja, und Jo-Wilfried Tsonga hat das Turnier am Ende gewonnen. Er ist als Wildcard-Inhaber da mit reingekommen. Man hat ihm natürlich die Wildcard gegeben, als er nachgefragt hat, ob er da spielen könnte. Und er hat das Turnier gewonnen, nachdem er unter anderem Harry Heliovaara geschlagen hat. Harry Heliovaara, der ja am Wochenende so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat im Davis Cup. Dann hat er Antoine Escoffier besiegt, dann Roman, auch aus Frankreich, Ryan Roman. Dann hat er Michael Humer besiegt und im Finale, im kürzesten Finale der ATP-Challenger-Geschichte, hat er Dudi Seeler in 43 Minuten mit 6:1 und 6:0 besiegt. Das war sehr gute Spielpraxis für eine Woche für Jo-Wilfried Tsonga.
Ja, oder man kann sagen, es war vielleicht ein bisschen sogar zu wenig Spielpraxis. Ja. Er hat das Turnier gewonnen ohne einen Satzverlust. Da hat man natürlich schon gemerkt, was ist der Unterschied eines ehemaligen Top-10-Spielers, der ja, auch wenn er in der ersten Runde ja gegen Tennis Sundgren in New York verloren hat, dann aber doch immer noch zu den Top-Leuten auf der Tour tatsächlich zählt. Und da merkt man dann schon so ein bisschen den Unterschied. Ja? Also Challenger-Niveau, ATP-Niveau, da muss man schon sagen, da gibt's natürlich dann schon auch den ein oder anderen deftigeres Ergebnis, was damit drin war. Die knappeste Geschichte war noch gegen Michael Humer. Da war es noch ein bisschen schwierig. Da hat er 7-5, 7-6, also in Tiebreak den zweiten Satz dann auch gewonnen gehabt. Aber ansonsten muss man sagen, ist er natürlich da schon durchgecruised und hat gezeigt, ja, wer hier doch noch die erfahrene Spieler hier ist bei diesem Turnier.
Und Dudi Seeler hat da tatsächlich so ein bisschen den Hintern versohlt. Seeler, der gegen große Spieler, gegen kraftvolle Spieler häufig dann mal eher so ein bisschen das Nachsehen hat, weil er selber relativ klein ist, nicht ganz so kräftig. Und dieses Mal ist ihm dann übel der Hintern versohlt worden von Jo-Wilfried Tsonga. Und wie gesagt, 6:1, 6:0, das kürzeste Finale der Challenger-Geschichte, was ein normales Ende gefunden hat, also ohne Aufgabe oder in irgendeiner Weise einen anderen Abbruch. Joe Wirtzonga hat also dieses Turnier gewonnen. Hast du den Auftritt von Emil Ruusuvuori gesehen am Wochenende im Davis Cup?
Ja, ich habe reingeschaut. Ich habe tatsächlich die Partie gegen Dominic Thiem ein bisschen verfolgen können. Und ja gut, man hat ja nachher dann auch noch gehört, dass Thiem nicht in seiner besten Verfassung war. Aber es hat natürlich schon auch das bestätigt, was wir, glaube ich, auch in den letzten Wochen hier auch in der Challenger Corner immer wieder besprochen hatten. Das ist einer, auf den gilt es zu achten. Ja, in Augsburg hat er uns, glaube ich, zum ersten Mal live, du warst ja auch vor Ort, bei den Schwaben Open da schon überzeugt. Da hat er gesagt, na, also bisher lief es auf Hardcourt ganz gut. Da hat er auch ein Turnier mal gewonnen in Usbekistan, bereits ein Challenger-Turnier. Dann hat er jetzt gesagt, auf Sand in Augsburg eben, das war sein bisher bestes Turnier auf Clay und hat ja dann nachher nochmal auch in Mallorca bei der Nadal-Akademie da ja auch nochmal für Furore gesorgt. Und ja, so gesehen war der Auftritt natürlich beim Davis Cup auch sehr, ja, konkludent, wenn man so will. Also es war jetzt eine ziemlich logische Geschichte, dass er dort auf jeden Fall kein Kanonenfutter für Thiem ist und dass er dann gegen einen angeschlagenen Thiem dann auch tatsächlich zuschlagen kann und dann natürlich auch mit, denke ich mal, der dementsprechenden Unterstützung vor Ort dann auch so einen Sieg mal einfahren kann. Das ist natürlich eine tolle Geschichte und kam vielleicht für den einen oder anderen, der auf der Challenger Tour das ein bisschen näher verfolgt, auch nicht ganz so überraschend.
Und wir erinnern uns an Yannick Hanfmanns Worte, der Ruusuvuori in Augsburg geschlagen hatte. Der hatte gesagt, ja, hätte das in Finnland stattgefunden, dann wäre ich vielleicht nicht als Sieger vom Platz gegangen. Also der Finne ist vielleicht auf dem besten Wege, der Nachfolger von Jaakko Nieminen zu werden. Wir haben es in der Ausgabe vom Chip and Charge dann schon besprochen. Sein Heroenstück da vom Wochenende vom Davis Cup in Espoo. Auf jeden Fall hat Joe Wilfried Tsonga dieses Turnier gewonnen. Ansonsten gab es eher bekannte Namen im Halbfinale. Michael Lemaire, du hast es gerade eben gesagt, hat im Halbfinale gegen Tsonga verloren. Lukas Rosol hat gegen Dudi Sela im Halbfinale gewonnen, hatte vorher Ruusuvuori besiegt. Dudi Sela hatte sich im Viertelfinale gegen Alexander Nedovjesov durchgesetzt. Das Doppel haben dann André Göransson und Sam Verbeke gewonnen. Die haben im Finale gegen Ahrens und Pell gewonnen. Das war das Turnier in Cassis. In der gleichen Woche hat in Genua auch ein exzellent besetztes Challenger stattgefunden. Das war nämlich das von Genua Iron Open Challenger. Dort war Lorenzo Sonego an 1 gesetzt, auch mit einer Wildcard ausgestattet. Und dort spielte zum ersten Mal seit ewigen Zeiten mal wieder Philipp Kohlschreiber ein Challenger-Turnier. Auch er hatte eine Wildcard angenommen. Und für ihn geht es darum, tatsächlich im Moment Spielpraxis zu sammeln, Matches dann auch mal zu gewinnen. Weil das letzte halbe Jahr von Philipp Kohlschreiber war eher schwach.
Ja, kann man wahrscheinlich so sagen, würde auch ähnlich sehen. Das Turnier in Genua, vielleicht dazu noch ganz kurz ein paar Worte. Das ist also eines der höchsten Kategorien. 125 ATP-Punkte gibt es dort auch zu gewinnen und ist auch schon seit 2003 Bestandteil der Challenger-Tour. Also da haben auch schon ein paar richtig große Namen gewonnen oder sich dort in die Siegerliste auch eintragen können. Tsitsipas zum Beispiel hat 2017 gewonnen. Almagro war 2015 der Champion. Fognini hat zweimal gewonnen, 2010, 2008. Und auch Dustin Brown hat sich immer in die Siegerliste eintragen können 2013. Ja, diesmal Philipp Kohlschreiber zurück. Du hast es gesagt, erste Turnier auf Challenger-Ebene seit 2014. Ja, sein letzter Auftritt war damals in Orléans, hat in der ersten Runde damals gegen Tim Pütz verloren. Und ja, seit dem Jahr ein etablierter Spieler auf der ATP-Tour. 8 ATP-Titel hat er gewonnen und ich habe das auch nochmal nachgeschaut. Er hat von 2007 bis 2017 jedes Jahr einen ATP-Titel feiern können. Und das ist ja auch einiges, was man dann am Ende vorweisen kann, auch wenn so der große Coup bei Kohli ja immer noch ein bisschen schuldig geblieben ist, muss man ja sagen. Auf die Challenger-Turniere, auch das habe ich nochmal nachgeschaut, da muss man schon ziemlich weit zurückgehen. Da hat er insgesamt 3 Titel gewinnen können und das war bei Turnieren, die heutzutage auf der Challenger Tour auf dem Kalender gar nicht mehr auftauchen. Réunion war das mal 2005, in Hilversum 2004 und in Tumkur 2003. Also das ist schon einiges zurück und jetzt eben das Kampf gegen Genua. Kam so ein bisschen überraschend, aber macht natürlich Sinn, weil auch hier ja, eben auch ein, die Möglichkeit, hier eben Spielpraxis zu bekommen. Und wie gesagt, da ist das Turnier eine richtig gute Gelegenheit. Ist ein tolles Ambiente dort auf dem Platz, richtig viele Zuschauer, die dort kommen, großes Stadion. Es wird auch sehr viel nachts gespielt, das heißt unter Flutlicht, was eine schöne Atmosphäre kreiert. Das Turnier selber, ich war dort vor ein paar Jahren auch mal dort, liegt auf einem Berg, auf einer Anhöhe zumindest, oberhalb der Stadt. Und ja, ist eine nette Atmosphäre, die man dort hat. Und das, glaube ich, macht schon Sinn, dort auch mal hinzugehen, um dort ein paar Bälle zu schlagen. Und er hat es im Interview, was wir uns dann auch gleich anhören werden, ja auch gesagt, dass es für ihn auch Sinn gemacht hat.
Hören wir mal rein, was Philipp Kohlschreiber gesagt hat im Interview. Die Qualität ist nicht ganz so toll. Ihr kennt die gute Qualität ansonsten von den Interviews von Florian Heer. Das war ein Kollege, der es gemacht hat, nicht ganz so zu 100%, aber auch immer noch verständlich, und wir wollten euch das nicht vorenthalten. Das hat Philipp Kohlschreiber gesagt nach seinem Sieg gegen Lorenzo Musetti in der zweiten Runde.
So, how did you feel about your play?
Well, obviously I'm here because I didn't win too many matches in the past, so I hope I can build up confidence during the week. You know, it's not easy, full stadium, young kid from Italy, I think very talented guy. It was nice atmosphere, a very nice center court. And so, at the end, it's only important to win. I think I did some things very well and some things I can improve, I think.
Did you choose a clay court challenger instead of a hard court challenger to perhaps get more balls in play, get more practice on ground strokes?
Well, I was already 3 weeks in the States. The only option would be to play another week close to New York. So I wanted to go home, have maybe 2-3 days at home. And it's a short way for me from Kitzbühel. So it was nice to drive, don't take all the travel. So sometimes it's pretty good like this.
Right. Okay, great. Well, yeah. Thanks.
Thank you.
Good luck.
Thank you.
Kohlschreiber bekam die wirklichen Abendspots, die schönen Spots abends, dann um dort zu spielen. Ich habe das Match gegen Musetti habe ich komplett gesehen. Das war eine tolle Stimmung. Es war ein volles Stadion. Es war unter Flutlicht, wie du es gesagt hast. Und er hatte Musetti in 2 Sätzen besiegt. In der nächsten Runde hat er aber gegen Zapata Miraiz verloren mit 5. Hat er noch gewonnen mit 7-5 und 7-5. Im Viertelfinale hat er gegen Guido Andreozzi aus Italien mit 6-7 und 3-6. Dann gegen den Argentinier Guido Andreozzi mit 6-7 und 3-6 verloren. Er hat aber ansonsten 2 Siege dann gehabt und im dritten Spiel hat er verloren. Es ist nicht alles schlecht gewesen an dieser Woche.
Nein, es war nicht alles schlecht, und weil ich vorher so ein bisschen vielleicht auch lapidar gesagt habe, Tsonga, naja, Unterschied, ATP-Spieler, Challenger-Spieler, also das ist natürlich keine Laufkundschaft, die dort antritt, ja, und gerade bei denen, wo hohe oder höchste Kategorie ist, da geht es auch um ein Preisgeld von über 135.000 Euro, da ist natürlich schon die richtig guten Leute dabei, und gerade auch natürlich zweite Woche eines Grand Slams, da kommen dann auch nochmal die vielleicht dort eben nicht das Ergebnis erreichen konnten, was sie vielleicht erhofft haben, und suchen sich dann eben auch nochmal Spielpraxis. Und gerade auch für die Europäer nach dem Hardcore-Swing in den USA ist es dann auch mal wieder ganz schön, zurückzukommen auf den heimischen Sandplatz. Also ich glaube, er hat dort schon seine Spiele bekommen, gegen Musetti auch gerade, wir haben es gehört, ein junger Spieler, der eben dann auch schon einiges abgefordert hat, auch gegen Zapata Miraiz, auch das war kein leichtes Ding, ja, also hat am Ende 7-5 das Match gewonnen. Der war ein ziemlicher Hardhitter, der Spanier, der einem da auch das Leben schwer machen kann. Und da hat er natürlich auch gemerkt, ich habe es ja gerade gesagt, da waren jetzt über knapp 15 Jahre eigentlich, wo er nicht mehr großartig große Siege auf der Challenger Tour feiern konnte, natürlich auch gemerkt, naja, also zweite Liga, das ist auch nicht so das Ding, wo man einfach durchcruist. Und ich denke, er hat die Spiele bekommen. Natürlich hat er sich schon gehofft, da auch ein bisschen weiterzukommen. Er ist immerhin die Nummer 4 des Turniers gewesen. Andreozzi, muss man sagen, ist auch ein gefährlicher Gegner auf so einem Belag und zurzeit auch richtig gut in Form.
Auf jeden Fall hat Philipp Kohlschreiber hier das Viertelfinale erreicht. Guido Andreozzi hat dann das Halbfinale erreicht. Er hat verloren gegen Lorenzo Sonego. Der gewann dann das Finale gegen Alejandro Davidovic Fokina. Und über den können wir mal gleich sprechen, weil über den sprechen wir nämlich gleich noch, beziehungsweise er hat in der nächsten Woche auch noch ein richtig gutes Turnier gehabt, als er nämlich das Turnier in Sevilla gewonnen hat. Davidovic Fokina, wir haben über Carlos Alcaraz García schon gesprochen, dass der ja so ein bisschen als Nadal-Nachfolger gehandelt wird. Aber auf der Seite bzw. am Rand hat Alejandro Davidovic Fokina ein sehr gutes Jahr 2019 gehabt. Und das ist vielleicht einer der Spieler, auf die wir auf jeden Fall 2020 ein Auge werfen müssen.
Absolut, gehört zu den Next Gens aus Spanien. Da kommt schon wieder viel nach. Gerade eben jetzt in Sevilla das Turnier, wir werden dann gleich drüber sprechen. Viele, viele Spanier, die dort mit dabei waren, auch viele junge Spanier, alle eigentlich noch unter 22 Jahre, gehören also auch wirklich noch zu dieser Next-Gen-Geschichte. Und ja, da kann man nur sagen, da kommt wieder einiges auf uns zu von der Iberischen Halbinsel.
Absolut. Alejandro Davidovic Fokina im Finale unterlegen gegen Lorenzo Sonego, der mit 6-2, 4-6 und 7-6 gewonnen hatte. Das Doppel haben dann BH und Escobar gewonnen. Jetzt muss ich nach den Vornamen nochmal schauen gerade. Ariel BH aus Uruguay und Gonzalo Escobar aus Ecuador. Namen, die nicht unbedingt immer auch zu 100% bekannt sind. Wir kommen gleich zu den Turnieren in Sevilla und in Stettin, die wir noch haben.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
4 Challenger-Turniere aus den letzten Wochen haben wir uns hier in der neuen Ausgabe von Challenger Corner ausgesucht, über die wir so ein bisschen länger sprechen wollten. Wir haben schon über 2 wirklich exzellent besetzte Turniere in Cassis und in Genua gesprochen, aber das vielleicht bestbesetzte Turnier, das waren die Stettin Open in Polen in der letzten Woche. Albert Ramos-Vignolas an 1 gesetzt, Marco Cecchinato an 2, Philipp Kohlschreiber an 3 gesetzt, Taro Daniel war mit dabei, Facundo Bagnis war da mit dabei, auch Guido Andreozzi wieder, Lorenzo Giustino. Das war so ein bisschen das Who is Who der zweiten Reihe der Sandplatzspieler. Ricardo Caballes Baena war mit dabei. Also das konnte sich mal so richtig sehen lassen, das Turnier.
Ja, auch das Turnier in Stettin ist ein Klassiker. Auch ebenfalls höchste Kategorie, 125 ATP-Punkte. Bereits seit 1996 Teil der Challenger Tour, also ganz fest im Kalender hier auch verankert. Und da kann man auch sagen, aufgrund des Spots im Kalender auch immer wieder sehr mit sehr, sehr starken Namen besetzt. Auch hier mal ein Blick in die Siegerliste. Also 2017 hat dort Richard Gasquet beispielsweise gewonnen. Das war auch das Jahr, wo ich dem Turnier mal beigewohnt hat, hat damals im Finale gegen Florian Mayer gewonnen. Und überhaupt die Deutschen haben in Stettin immer eine sehr, sehr gute Rolle gespielt. Ja, Struff hat dort, hat 2015 dort gewonnen. Auch Dustin Brown konnte dort schon gewinnen. Auch dort super Atmosphäre, netter Center Court bis an die 3000 Zuschauer, die dort auch an dem Wochenende zum Finale auch wieder da waren. Also auch dort eine tolle Atmosphäre, die dort kreiert wird. Sehr professionell veranstaltetes Turnier und ja, gehört zu den Top-Turnieren im Jahr auf der Challenger Tour.
als Jan-Lennard Struff damals das Finale gewonnen hatte, ich glaube sogar gegen Dustin Brown im Finale, haben die beiden sogar noch das Doppel zusammen gewonnen. Daran kann ich mich noch relativ lebhaft erinnern, an die 2015er Ausgabe. Auf jeden Fall immer gut besetzt, gute Sieger bzw. bekannte Sieger. Und in diesem Jahr ist es dann ein eher unbekannter Sieger geworden, möchte man sagen. Ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber Jozef Kovalik ist noch nicht zu 100% in Erscheinung getreten, wenn man sich seine, ja, wenn man sich seine Weltranglistenposition anguckt, beziehungsweise seine Erfolge, die er in der letzten Zeit hatte. Er hat sich aber bei diesem wirklich super besetzten Turnier durchgesetzt im Finale gegen Guido Andreazzi in 3 Sätzen mit 6-7, 6-2, 6-4. Er hatte vorher im Halbfinale gegen Marco Cecchinato gewonnen, Constant Lestien im Viertelfinale, dann hat er gegen Sias im Achtelfinale gewonnen, in der zweiten Runde gegen den an 6 gesetzten Lorenzo Giustino und in der ersten Runde gegen Adam Pavlacek. Das war auch insgesamt kein leichter Ritt für ihn und er hat sich hier durchgesetzt und hat bis auf die zweite Runde und das Finale keinen einzigen Satz abgegeben.
Ja, und was heißt nicht so ganz etabliert? Man muss natürlich dazu sagen, dass er vor einem guten Jahr mit einer Handgelenksverletzung von der Tour quasi weg war. Der war 6 Monate Zwangspause gehabt und seitdem war das eben der erste Titelgewinn, aber der hat auch gerade in Deutschland schon mal ein paar ganz gute Ergebnisse gehabt. Also mir fällt da ein, zum Beispiel in Hamburg letztes Jahr ist er bis ins Halbfinale gekommen und hat es dann auch unter die Top 80 der ATP-Weltrangliste geschafft. Also wie gesagt, dem hat so ein bisschen die Verletzung dort wieder zurückgeworfen, aber scheint jetzt eben wieder Tritt zu fassen gegen Andreozzi, vorher schon gerade erwähnt, der Kohlschreiber-Bezwinger aus Genua, der in wirklich guter Form ist, der auch der Titelverteidiger ist in Stettin. Später hat er auch noch das Doppel gewonnen dieses Jahr. Also das war eine ziemlich gute Geschichte. Im Finale war es ziemlich knapp, hast du schon gesagt. Eine ziemlich heiße Kiste, insgesamt 3 Sätze gebraucht. Aber am Ende ist es der inzwischen auch schon 4. Challenger-Erfolg für Kovalik gewesen.
Kovalik jetzt wieder knapp an den Top 200 dran in der Weltrangliste. War schon mal 80. der Weltrangliste, kommt aus der Slowakei. Und Florian hat es gesagt, er war letztes Jahr länger verletzt für ein halbes Jahr und kämpft sich jetzt wieder ran. Solche Turniersiege helfen dann natürlich eine ganze Menge. Albert Ramos Vinolas war dort an 1 gesetzt, hatte im Halbfinale gegen Guido Andreozzi verloren. Jeremy Jahn sorgte für das beste Ergebnis aus deutscher Sicht, hatte das Viertelfinale erreicht, nachdem er im Achtelfinale an 8 gesetzten Italiener Gianluca Maga besiegt hatte in 3 Sätzen, hat dann gegen Ramos Vinolas verloren. Ich habe es eben schon erwähnt, Philipp Kohlschreiber war auch hier dabei. Er verlor aber gegen Riccardo Bonadio aus Italien nach 6-0 im ersten Satz, noch mit 4-6 und 3-6. Kohlschreiber wird sich sicherlich ein bisschen mehr ausgerechnet haben in diesen 2 Wochen.
Ja, denke ich mir auch. Wir haben es vorher gerade gesagt, in Genua lief das noch ganz gut. Ich denke mal, so gerade nach den US Open dann wieder auf Sand zu gehen, auch sich zu akklimatisieren, das dauert ja immer ein wenig. Da, glaube ich, könnte er noch ganz zufrieden gewesen sein. Da in Stettin, glaube ich, dass er gegen Bonadio man kann schon sagen, relativ unbeschriebenes Blatt dort nach gewonnenem ersten Satz dann noch verliert. Das stand, glaube ich, nicht in seinem Drehbuch drin. Und ja, Kohlschreiber im Moment, er ist jetzt 35 Jahre alt, er ist die 79 der Weltrangliste. Es ist nicht mehr so einfach für ihn, tatsächlich dann auch in jedes große Turnier direkt reinzukommen, gerade bei den Masters, wo dann eben auch die Konkurrenz da sehr, sehr stark ist in den Draws, da wird es dann eben schwierig. Und das ist dann natürlich so die Frage, wie komme ich jetzt wieder nach vorne? Bin ich auch gewillt, zum Beispiel auch über eine längere Zeit vielleicht auch mal so ein paar Challenger-Turniere zu spielen? Und das, glaube ich, ist dann für viele, die sehr, sehr lange es gewohnt waren, dann eben auf ATP-Ebene auch dort unterwegs zu sein, dann immer so eine Gewissensfrage. Ja, mache ich das, tue ich mir das an? Ja, und da wird sich dann in Zukunft zeigen, wohin dann der Weg gehen wird. Er hat ja immer wieder betont, also wenn ich an Kohlschreiber denke, fällt mir eigentlich immer wieder ein, ja, ich möchte nochmal nach vorne kommen, ich möchte wirklich nochmal auch in die Sphären stoßen, wo ich glaube, Boris Becker war es mal, der hat gesagt so, also ja, also richtig Spaß macht's erst ab Top 15 oder so, ja, wenn man dort platziert ist. Also auch mal da richtig reinzukommen. Und jetzt ist er ein bisschen davon abgekommen. Der Weg ging leider in eine andere Richtung. Und das ist jetzt so wirklich die Frage, schafft er da nochmal den Anschluss zurück? Oder ist es dann eben auch zu sagen, ja, irgendwann mal, vielleicht habe ich dann auch mal keine Lust. Ja, also ich will hier jetzt nicht das große die großen Abgesänge einläuten, davon bin ich weit entfernt, aber nichtsdestotrotz, irgendwann ist dann schon mal die Frage, die dann natürlich dann auf einen automatisch zukommt.
Natürlich, die Karriere wird nicht mehr länger oder nicht mehr groß länger. Und natürlich stellt sich dann auch der geneigte Fan die Frage, wie lange wird es noch weitergehen mit Philipp Kohlschreiber. Bislang hat er immer noch den Eindruck hinterlassen, dass er auf jeden Fall gewillt ist, nochmal anzugreifen und dass 2020 nochmal ein Bounce-Back-Jahr für ihn werden soll. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Er wird auf jeden Fall im Hauptfeld bei den Australian Open stehen. Ich könnte mir vorstellen, wenn er da dann in die Quali muss, wenn er so aus den Top 100 rausfliegt, ich könnte mir dann vorstellen, dass er dann nochmal so ein bisschen länger drüber nachdenkt, wie lange er sich das noch antun will.
Ja, das ist das, was ich eben so meinte. Also dann, wenn es wirklich nicht mehr reicht, in die großen Turniere oder auch ATP-Turniere mit Direct Entry, Main Draw direkt reinzukommen, dann ist das wirklich der Moment, glaube ich, wo man anfängt zu überlegen und sagen, naja, also tue ich mir jetzt die Ochsentour, um es jetzt negativ zu sagen, dann tatsächlich nochmal an oder sage ich, na gut, es ist vielleicht doch der Alternativweg, den ich mir dann irgendwie dann jetzt langsam einschlagen muss.
Ja, das Doppelfinale haben Guido Andreozzi und Andres Molteni gewonnen. Wir haben gegen Hans-Pop Liebling-Castillo und Matvei Middelkoop im Finale gewonnen. Dort haben das Halbfinale André Begemann und Florin Mergea erreicht. Und du hattest ja mal mit André Begemann gesprochen und hattest darüber gesprochen, dass er so ein bisschen frustriert sei, dass er nicht immer einen Doppelpartner findet. Begemann und Mergea spielen seit ein paar Wochen zusammen. Und Begemann und Mergea haben durchaus ein paar wirklich gute Ergebnisse jetzt in diesen letzten Monaten gehabt. Sie haben angefangen in Augsburg, da haben sie noch in der ersten Runde verloren, aber dann haben sie in Meerbusch gespielt. Dort haben sie das Finale gewonnen, beziehungsweise das Turnier gewonnen, haben dann in L'Aquila haben sie das Halbfinale erreicht. In Como haben sie das Finale erreicht und auch gewonnen mit 14-12 im Match-Tiebreak. Dann haben sie in Genua haben sie zweite Runde erreicht, das Viertelfinale und jetzt in Stettin das Halbfinale und mausern sich so ein ganz kleines bisschen nach vorne. Und es scheint im Moment so zu sein, dass Begemann und Mergea eine Paarung sind, die etwas länger zusammenbleibt. Sie sind im Moment auf den Challengern unterwegs, aber das muss ja nicht lange dauern.
Ja, es kann auch eben ganz schnell gehen. Ne? Also es kann eben auch Sprungbrett sein. Und wenn man dort dann, so wie die zwei jetzt ein paar Wochen eben auch sehr, sehr erfolgreich war, ich glaube, Begemann ist jetzt wieder, ich glaube, 112 der ATP-Rangliste, also Doppelrangliste. Und dann kann es auch wieder richtig schnell gehen. Dann ist man plötzlich wieder Top 100. Dann ist man auch wieder auf den großen Turnieren wieder mit dabei. Und wenn man dort dann auch wieder Fuß fasst, dann gibt es natürlich auch wieder ganz schnell den ein oder anderen Big Point dazu erringen. Und Begemann, du hast es gesagt, ich habe damals mit ihm gesprochen, in Heilbronn war das. Der hat damals gesagt, ja, ich muss immer das Telefonbuch raushauen und schauen, welcher Spieler könnte jetzt passen, damit wir dort gemeinsam in diesem Turnier auch reinkommen, dort gemeinsam aufschlagen können. Beim Florin Mergea scheint es anscheinend gepasst zu haben und die sind ja beide nicht unerfolgreich schon vorher gewesen. Also, dass die beide doppelt spielen können, das haben die bewiesen. Jetzt ging es halt nur noch mal darum, dann auch den richtigen Fit untereinander zu bekommen und es scheint zu passen. Und wie gesagt, also ich glaube, die werden am Ende des Jahres dann auf jeden Fall noch auf den größeren Turnieren zu sehen sein.
Mergea war schon mal Top 10 der Weltrangliste im Doppel, also der weiß nun wirklich, wie es geht. Was wir noch nachreichen müssen, ist das Siegerinterview mit Jozef Kovalik. Der hatte den Organisatoren ein Interview gegeben und das haben wir uns mal ganz dreist geklaut. Natürlich mit Rücksprache mit den Turnierorganisatoren. Das ist das Interview mit Jozef Kovalik nach seinem Finaleinzug, nach seinem Finalsieg.
Josef, first of all, congratulations. Great week, great day for you. How do you feel in this special moment?
Now I'm just so happy and tired, and all the emotion I think will come later, because it was so tough, the match. In the end, every point we're fighting, so I'm still not thinking about it, and I'm just enjoying the moment and the people, what was great here.
As you said, it was very difficult and tight game. So what was the key for this result?
Yeah, I just stay focused and put it much ball into the court what I can and run for every ball, because it was not about some tactics and some strategy. We're just fighting and we play one of the best game, both of us, and it was a few balls.
Last year, we remember you played great tournament in Hamburg, but then you lost a few months because of injury, you lost your position in the world ranking. So now this day, this success is like a new opening in your career?
Yeah, of course, it's like first big win after my injury, so I'm so happy I made it here in Szczecin, because it's a really nice challenger and it was a good tournament. And yeah, I was just going from the match to match and I'm really surprised. Mm-hmm.
Did you feel the support from the crowd? They were shouting, Juzek, this is your name in Polish. Did you feel that?
Yeah, of course. Like I said on the ceremony, it was even better like when I feel at home, when I play in the Bratislava or something. It was crazy. I really feel the atmosphere like familiar and really, really helping me and pushing me forward.
Ja, Jozef Kowalik hat das Turnier in Stettin gewonnen. Und dann haben wir noch ein Turnier, und das ist das Turnier in Sevilla gewesen. Ein spanisches Turnier müssen wir immer mit dabei haben, damit Florian auch am Ende zufrieden ist mit seiner spanischen Seele. Und das hat dann angesprochener Alejandro Davidovic Fokina gewonnen. Mit 2-6, 6-2, 6-2 im Finale gegen Jaume Munar in einem Challenger-Turnier, was mit vielen Spaniern gespickt war. Jaume Munar war an 1 gesetzt, Salvatore Caruso an 2 gesetzt und Davidovic Fokina hat sich hier durchgesetzt. Und dort konnte man auch so ein bisschen die Nachfolgegeneration sehen. Nicht nur Jaume Munar und Davidovic Fokina, sondern auch Carlos Alcaraz García war mit dabei, der war ins Viertelfinale gekommen. Das war so ein bisschen Schaulaufen der Jungstars in Sevilla.
Kann man sagen, ich war leider noch nicht da, ist ein Turnier, was ganz, ganz oben auf der Liste steht, muss auch riesig gewesen sein, man hat es auf Twitter so ein bisschen verfolgen können und ich war auch mit dem Turnier in Kontakt und die haben also gesagt, also da war richtig große Nachfrage da, also gerade zum Finale müssen da draußen richtig die Leute angestanden sein und es war drinnen eigentlich schon richtig packed. Also da hat man auch gemerkt, das wird richtig angenommen bei den Zuschauern. Man darf nicht vergessen, viele Challenger-Turniere finden manchmal ja in der Provinz oder zumindest außerhalb der großen Metropolen statt und Sevilla als einer der größten Städte Spaniens ist da natürlich einer der Ausnahmen, sage ich mal, wo es eben auch in den richtig, richtig großen Städten dann da ist und auch nicht untergeht. Das ist ja manchmal so die Gefahr, dass so kleinere Tennis-Events dann in so großen Städten dann auch untergehen. Und hier haben die Leute das angenommen und du hast schon gesagt, ich glaube wahrscheinlich ein Grund war dafür natürlich auch, dass wahnsinnig viele Spanier am Start waren. Ich habe es gar nicht gezählt, aber am Ende hatten wir 3 im Halbfinale zumindest. Und du hast ja auch schon gesagt, Munar und Davidovic Fokina, die beide, glaube ich, 20 Jahre alt sind, also die eben noch zu diesen Next Gens gehören. Munar hat ja schon Turniere auf der Ebene gewonnen, hat sich eigentlich ja mehr oder weniger schon auch auf ATP-Ebene hochgespielt. Für Davidovic Fokina, der als ehemaliger Juniors Champion von Wimbledon ja auch schon den ein oder anderen bekannt ist, hat jetzt nach in seinem dritten Finale, das er jetzt gespielt hat, dann auch seinen ersten Titel gewonnen. Und ja, es war das Finale der spanischen Jungstars, kann man sagen. Und Alcaraz García, das ist vielleicht so ein bisschen untergegangen, den haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, in L'Aquila haben wir über den auch schon mal gesprochen, der hat ja bei seinen bisher wenigen ATP Challenger Auftritten ja mindestens immer ein Turnier mindestens ein Match gewonnen und hier ist er jetzt also zum ersten Mal ins Viertelfinale gekommen und das also beziehungsweise Kollegen haben das auch nochmal recherchiert, damit auch zum ersten Mal in die Top 500 der ATP-Weltrangliste gekommen und zwar im Alter von 16 Jahren und 4 Monaten und da gibt es so einen Vergleich, was zum Beispiel die Big Three waren, die das eben dann auch geschafft haben, also Nadal war gerade mal 3 Monate jünger, war 16 Jahre und 1 Monat, wie er das geschafft hat. Djokovic war 17 Jahre, als er das geschafft hat. Federer war 17 Jahre und 2 Monate. Und der Jüngste, den ich in den Listen da gefunden habe, war Richard Gasquet. Der war gerade mal 15 Jahre und 10 Monate. Für die vielleicht noch an Zverev interessiert waren oder sich dafür interessieren, der war 17 Jahre und 3 Monate, als es unter die Top 500 gegangen sind. Und eigentlich, glaube ich, alle diese Namen hier haben dann in der Zukunft, der eine vielleicht ein bisschen mehr als der andere, eine sehr, sehr dominante Rolle im Herrentennis eingenommen. Und das soll natürlich jetzt keinen Druck hier weiter aufbauen auf den Jungen. Aber solche Statistiken zeigen natürlich schon, dass man in einem sehr jungen Alter da doch schon zu einigen fähig ist.
Und wer das damals gesehen hat mit Carlos Alcaraz García, als er gegen Rudi Mollica gespielt hat, wo war das nochmal?
Das war in Murcia, das hat sich bei dir aber eingebrannt.
Das hat sich total bei mir eingebrannt, total, ja, ja. Das war eins der bemerkenswertesten Challenger-Spiele, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Und wer da gesehen hat, welcher Hype um Carlos Alcaraz García dort entstanden war, der weiß auch ungefähr, was der Junge jetzt erstmal in den nächsten ein, zwei Jahren aushalten muss. Und dass er, ja, dass jetzt schon sehr viele Ansprüche auf ihm vereint werden. Carlos Alcaraz García hat hier, wie gesagt, das Viertelfinale erreicht, aber Davidovic Fokina ist die Hauptgeschichte hier gewesen und der klopft jetzt an die Top 100 an und ist im Next-Gen-Ranking, habe ich mal nachgeguckt, auf Platz 12 und hat sogar noch Chancen, da eventuell dann sogar noch nach Turin zu kommen. Mailand? Turin? Hauptsache Italien.
Ja, genau, wie schon die berühmten Philosophen des Fußballsports mal so festgehalten haben. Ja, ja, klar, also ich glaube, er ist jetzt 108 der Weltrangliste. Er gehört auf jeden Fall zu denen, die dann bei den Next Gens da auch eine ganz große Rolle spielen können. Übrigens, Jannik Sinner, habe ich gerade gelesen, hat eine Wildcard bekommen, ne, für das Next Gen Finale. War die letzte News, die ich gerade bekommen habe. Und wie gesagt, er ist 20, ist natürlich jetzt das Teenager-Alter, wenn man so wollen, gerade verlassen hat. Also er ist natürlich jetzt nicht der 16-Jährige, aber er zeigt schon sehr solide, dass er da ein richtig guter ist und beweist es auch auf verschiedenen Belegen. Also hat man bei den Spaniern in den letzten Jahren ja auch nicht immer gehört, dass es dort einen Wimbledon-Sieger gibt im Juniors-Bereich. Also der ist dort sehr flexibel, wenn es auch um die Beläge geht. Ich habe ihn mal hier beim Turnier in Ismaning gesehen, was ja so ein Teppichbelag ist, also ein Ding, was man in Spanien eigentlich überhaupt nicht findet. Und da hat er eigentlich auch eine ganz gute Nummer abgezogen, also konnte sich auch dort den Gegebenheiten dort ganz gut anpassen. Und ich glaube, das zeigt ein gutes Paket, was er jetzt schon verkörpert. Er ist vielleicht nicht der, größte Spieler, aber er ist ziemlich flott auch auf den Beinen. Also hat er doch eine ziemlich gute Footwork. Und ja, ich glaube, da wird sich noch einiges ergeben. Was glaube ich auch wichtig ist, dass er dort mal einen Titel gewonnen hat. Es gibt ja dann auch so einige, die egal ob das auf Challenger oder auch auf Futures-Ebene dann schon ist, wenn man dann zu viele Finals verliert, das kann man alle einen ein bisschen runterziehen. Und wie gesagt, der hat jetzt schon in Anführungszeichen schon sein drittes Finale gespielt, aber ich glaube, es war wichtig, das zu gewinnen. Und es war auch natürlich so ein interner Konkurrenzkampf mit denen, die da innerhalb Spaniens auf seiner Augenhöhe sind. Also Munar, der ja so der Schützling von Nadal ist, ein Mallorquiner, der auch bei Nadal an der Academy trainiert, dass er den dann im Finale dann auch in die Schranken weisen konnte. Das war natürlich auch ein wichtiges Zeichen für ihn. Und ich habe das Finale auch angeschaut. Da waren auch dann schon viele Emotionen dabei. Wie gesagt, Stimmung war klasse unter Flutlicht. Riesengeschichte. Der Belag ist dort auch ganz besonders. Das ist ein besonders heller Sandplatz. Ja, also nicht dieses dunklere Rot, was man so kennt, sondern es ist eben so ein helleres Rot, was dort beziehungsweise fast schon gelber Untergrund, was dort eben auch so einen besonderen Farbton dann da auch noch mitgibt. Also war eine richtig, richtig tolle Geschichte und war ich darin direkt ein bisschen traurig, muss ich sagen, ich nicht da war.
Ja, auf jeden Fall, nächstes Jahr kannst du dann ja dahin, oder?
Ja, wie gesagt, steht auf jeden Fall auf der Liste. Also Sevilla ist ein Must für Challenger-Freunde.
Absolut. Auf jeden Fall, das war das Finale dort in Sevilla. Das waren die vier Challenger-Turniere, die wir hier mal besprechen wollten. Was liegt jetzt in den nächsten Wochen an?
Ja, wir haben noch einiges.
Die Murray Trophy in dieser Woche.
Ja, wir haben diese Woche die Murray Trophy, ja, auch was Neues. Da wurde ja schon ein bisschen spekuliert, als dann Andy Murray irgendwann einmal gesagt hat, naja, ich möchte mal auch ein bisschen Spielpraxis holen auf der Challenger-Ebene. Ist ja dann nach Mallorca gegangen, aber da habe ich mir schon gedacht, naja, also in Glasgow bei der Murray Trophy, das wird ja eigentlich am besten passen. Tatsächlich steckt vor allem Bruder Jamie da dahinter, der dort so das Aushängeschild ist und dort jetzt auch schon im Vorfeld, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, da auch viel an Arbeit macht, auch sehr medienwirksam da unterwegs ist. Die Kiddies werden auch immer eingebunden, also da ist einiges los. Dazu haben wir eben jetzt gerade in Europa viele Indoor-Turniere, die dort stattfinden werden. Nächste Woche auch nochmal Orléans, was nochmal ein Turnier ist der höchsten Kategorie. Dazu parallel auch nochmal die Sandplatz-Spezialisten kommen auch nicht zu kurz. Da wird dann in Florenz nochmal gespielt und ich persönlich werde dann nochmal nach Spanien gehen natürlich. Ich werde bei der Sanchez-Casal-Akademie nochmal aufschlagen. Da war ich letztes Jahr bereits schon. Das war die Erstausgabe in Barcelona, die erste Woche im Oktober und da werde ich auf jeden Fall nochmal hinfahren und auch dort ein paar Eindrücke dann mitbringen.
Und dann werden wir, spätestens dann werden wir eine neue Ausgabe von Challenger Corner dann aufnehmen. Das war Florian Heer von TennistourTalk.com mit seinen Einschätzungen zu den Challenger-Turnieren der letzten zwei Wochen. Wir haben hochklassige Turniere gesehen und wir haben Sieger gesehen, wie zum Beispiel Jo-Wilfried Tsonga, die wir so das Jahr über nicht auf der Challenger-Siegerliste finden. Danke, Florian.
Danke, Andreas.
Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich über Rezensionen, Bewertungen auf iTunes. Geht bei oder schaut bei TennistourTalk.com vorbei. Dort werdet ihr jeden Tag über Turniere von den kleinsten Future-Turnieren bis zur ATP-Tour versorgt mit den neuesten Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Eine Nacht, zwei Menschen und ein Fall, der Amerika bis heute spaltet. Hallo, ich bin Malte Asmus und in der neuen Folge Tatort Sport rekonstruiere ich den Fall Mike Tyson. Die Begegnung zwischen dem jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten im Boxen und einer 18-jährigen Schönheitskönigin. Unstrittig ist, es gab Sex. Strittig ist, war er einvernehmlich. Was danach passiert, wird zu einem der explosivsten Prozesse der 90er Jahre. Es geht um Sex, um Macht, um Hautfarbe, um Klischees, Erwartungen und darum, wem Amerika am Ende glaubt. Tatort Sport, Mike Tyson, Sex, Macht und Hautfarbe. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Heer und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit TennistourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.